Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 19. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, da kommt, der König, im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Liebe Schwestern und Brüder, dieser Abschnitt im Lukas-Evangelium macht uns einmal mehr deutlich, dass wir noch keine Engel sind. Wenn wir Abschied genommen haben von der Erde, so sagt Jesus, dann seien wir wie die Engel. Ein Stück weit sind Sie, liebe Schwestern und Brüder, im engeren Sinn ja schon wie Engel. Sie heiraten nicht und werden auch nicht geheiratet, wie Jesus das ausdrückt. Trotzdem hoffe ich, Sie erlauben mir zu behaupten, dass Sie und wir alle noch keine Engel sind, sondern wir dürfen uns auf diesen Zustand noch, ich möchte sagen, hoffentlich einige Zeit freuen. Oder vielleicht, wenn Sie jetzt in letzter Lebenskraft vielleicht diesen Gottesdienst per Lautsprecher verfolgen, dann hoffe ich mit Ihnen, dass Sie dieses Ziel bald und gnädig erreichen dürfen. Außer der Ehelosigkeit zeichnet Engel wohl aus, dass sie auf Kurs sind, dass sie, was Gott betrifft, keine Zweifel haben und volle Erkenntnis, wer er ist. Keine Kurskorrektur, keine neue Erkenntnis. Unsere Erkenntnis auf dieser Erde ist ja allemal Stückwerk, wie Paulus das sagt, und muss immer wieder wachsen und reifen und mitunter auch Kurskorrekturen erfahren, solange wir hier auf der Erde sind. Sie haben es noch im Ohr, was die Engel im Chor in der Nacht von Bethlehem gesungen haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Den Menschen ein Wohlgefallen oder den Menschen seines Wohlgefallens oder schlicht für Kinder und solche, die es wieder werden wollten, Friede auf Erden. Denn Gott hat die Menschen lieb. Friede auf Erden, so kündigten die Engel Jesus, Gottes Sohn, an. Und mit ihm Gottes totale Zuwendung zu uns Menschen. Gewissermaßen ein Frontalangriff der Liebe zu uns friedlosen, zerrissenen, zerstrittenen, egoistischen und auch unterdrückten Menschen, verirrt wie Schafe ohne Hirten. Und in seiner irdischen Wirksamkeit hat Jesus dieses Programm Gottes tatkräftig angepackt. Jede Begegnung mit ihm stellte die Menschen vor ihn, den lebendigen Gott. Und wo das passiert, dass Menschen vor Gott zu stehen kommen, sich gewissermaßen mit Gottes Augen selbst ansehen können und erkennen, da schwindet der Krieg, da wächst der Friede, da wird das Leben heil und gut. Da werden wir Menschen an unserer Seele heil und oft genug auch an unserem Körper. Denn der Heilige Geist, der in der Schöpfung engagiert war, erfüllt uns und bringt uns zu den Quellen des Lebens. Das hatten die Engel an Weihnachten angekündigt. Aber die Fans am Ölberg, die Jünger, sagt Lukas, was singen die? Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre oder Herrlichkeit in der Höhe. Und dann Punkt. Nichts von Frieden auf Erden. Blick in den Himmel, in die Höhe. Sie haben den Auftrag Jesu, seine Arbeitsbeschreibung, etwas abgeschnitten, etwas abgekürzt. Sie haben sein Ziel nur halb ausgedrückt. Okay, die Ehre Gottes wird Jesus als nächstes in Angriff nehmen. Wenn er dann nach Jerusalem kommt, dann wird er in den Tempel gehen und die Würde des entweihten Heiligtums herstellen und der Räuberhöhle der Geldinstitute im Vorhof den Kampf ansagen. Aber die Fans am Ölberg, immerhin segnen sie Jesus und ehren ihn als den im Namen des Herrn Kommenden. Alles ganz richtig und doch nur halb. Kann es sein, dass sie auf diese Weise seinen Anspruch auf ihr ganz persönliches Leben abwehren? Sind sie noch beim Starkult? Oder träumen sie davon, dass Jesus tatsächlich jetzt zum Aufstand gegen die römischen Besatzer bläst? Dass sie ihn König nennen, geht ein Stück weit in diese Richtung. Ihr Bild von Jesus war bruchstückhaft, unvollständig. Und ich bin überzeugt, dass Jesus das gewusst hat, dass er es gesehen und erkannt hat. So wie er auch meine und unser aller Halbrichtigkeiten kennt und weiß. Er sieht, wohin sein Weg jetzt gehen wird, nach Jerusalem, in die Nacht des Verrats und der Verhaftung, in der Nacht, in der so viele nicht nur an ihm, sondern auch an sich selbst irre werden und verzweifeln. Ihr begeistertes Bekenntnis, König, sie bezeichnen ihn als König, das könnte Ärger geben mit Herodes und Pilatus, den Repräsentanten des Kaiserreiches. Ein richtiger König ist ja beauftragt, Gerechtigkeit zu besorgen und das Leben zu schützen. Kein Jude konnte solchen Lebensschutz und solche Gerechtigkeit bei den römischen Besatzern erkennen. Wie wir auch vielleicht immer wieder an unseren Regierungen einige Fragezeichen äußern mögen. Aber die Oberen hatten sich irgendwie arrangiert und versuchten, Balance zu halten und sich irgendwie durchzulavieren. Was blieb ihnen auch übrig? Einen eigenen König zu proklamieren, das konnte gefährlich werden. So dachten jedenfalls die anwesenden Pharisäer, die ihm geistlich-theologisch wohl am nächsten standen von all denen, die damals etwas zu sagen hatten. Wie bedrohlich die Situation damals wirklich war, ist schwer zu beurteilen. Dieser Jesus, König der Herzen, mit seinem im wahrsten Sinne armseligen Straßentheater, Einzug auf einem Esel. Was war das schon im Verhältnis zu den hufschlagenden Einzügen der römischen Imperatoren, Statthalter und Könige mit Pauken und Trompeten? Aber immerhin, die Pharisäer mögen nicht nur neidisch gewesen sein, sondern tatsächlich Angst gehabt haben vor der Intervention der Besatzungsmacht. Die hielt ja das Volk unter der Knute, presste Steuern von den Ärmsten und erstickte jeden Aufstand im Keim. Im Namen der sogenannten Pax Romana, der römischen Ausprägung von Frieden, der in Wahrheit totale Unterdrückung und Ausbeutung bedeutete. Gegen die hatte sich Jesus sicher aus gutem Grunde nie ausdrücklich gewandt, sondern gewissermaßen unter dem Radarschirm eine innere Freiheit verkündigt, eine Freiheit der Herzen, die selbst durch Gefängnis, Folter, hämische Ausgrenzung und Tod nicht zu bezwingen war. Aber natürlich stand am Ziel von Jesu Leben und Wirken auch die vollumfängliche Freiheit, nicht nur der Unterdrückten, sondern auch der Unterdrücker. Es sollte dann 300 Jahre dauern, bis seine Nachfolger im Römischen Reich zu so viel Einfluss kamen, dass ihm dieses System von innen heraus überwinden konnten. Und dann aber leider selber zu Unterdrückern geworden sind. Aber die Pharisäer sagen zu Jesus: Lehrer, Meister, gebiet doch Einhalt dieser gefährlichen Demonstration. Aber Jesus? Jesus stellt sich vor diese nur halbrichtige Begeisterung. Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Das muss man buchstabieren. Sie haben ja hier in Darmstadt, einige in Kanaan besonders, eine ganze Menge Erfahrung mit Steinen. Von Anfang an haben sie eine große Rolle gespielt. Die Steine der Schutthaufen, die dann zu neuem Glanz in Mutterhaus und Kapelle und Häusern zusammengefügt wurden. Aber man muss das buchstabieren. Jesus stellt sich da zu Leuten, die ihn nur bruchstückhaft erkennen und ehren. Juhu, möchte ich rufen. Auch meine dürftige Erkenntnis von ihm und meinen von Egoismus durchtränkten Lobpreis nimmt er an, stellt sich dazu. Aber was heißt denn das? Die Steine werden schreien. Steine schreien laut und kräftig, aber ohne klare Worte. Wie ein gequältes Kind oder ein der Sprache nicht mächtiger Erwachsener sich unartikuliert mit lautem Schrei wehrt. Beim Propheten Habakuk im 2. Kapitel lesen wir eine ganze Reihe von Wehrufen. Weh denen, die fremdes Gut anhäufen, unredlichen Gewinn einheimsen, die Städte und Burgen mit Blut auf Ungerechtigkeit bauen, die andere betrunken machen, um sich dann über sie lustig zu machen. Und dort, wo Unrecht ungesehen scheint, wo der Unterdrücker oder Übeltäter scheinbar ungestraft davoneilt, da schreien die Steine aus der Mauer, so bei Habakuk. Und die Balken stimmen in dieses Geschrei mit ein. Sie sind Zeugen für ungesehenes Unrecht, so Habakuk. Vielleicht kennen Sie die Ballade von Albert von Chamisso, Die Sonne bringt es an den Tag, oder Friedrich Schillers Kraniche des Ibikus. Die kreischenden Kraniche und die singende Sonne waren stumme Zeugen des Mordes. Auf geheimnisvolle Weise helfen sie, die Mörder zu entlarven und der gerechten Strafe zuzuführen. Ich frage mich, ob da wohl Engel am Werk sind, die den Schrei der Steine und Balken zu Gott tragen, der ja dafür bekannt ist, dass er das Blut Abels schreien hört und die Schreie der jüdischen Sklaven in Ägypten. Und noch andere Steine. Über 75.000 Stolpersteine sind seit 30 Jahren wohl in Anlehnung daran in Pflaster eingelassen worden, um an den Mord von Juden, Sinti, Roma, Homosexuellen, Systemgegnern zu erinnern. Und Jesus? Er weiß ja, dass diese Rufe vom Einzug bald verstummen werden und stattdessen betretenes Schweigen und Wegschauen einkehren wird, dass die Fans betreten, stille werden und wegschauen, wenn er ans Kreuz genagelt wird. Die Steine der Via Dolorosa werden schreien. Auch wenn da mächtiger Rummel ist, kann man es trotzdem im Herzen spüren, was da geschehen ist. Die Steine von Golgatha werden schreien. Und schließlich werden wohl alle Steine Jerusalems schreien über diesen weltgeschichtlichen Justizmord an Jesus, wenn ein paar Jahre später alles zerstört wird. Und wissen Sie, da geht es ja nicht nur um die Person Jesu, dieser Person, der großes Unrecht angetan wird, sondern das ganze Programm Jesu soll mitgemordet werden. Dieser von Herz zu Herzen gehende Friedensprozess, der nicht besiegt, sondern gewinnt, der nicht überredet, sondern überzeugt, der keine Gewalt ausübt, sondern der gewissermaßen sein Herz an die Angel hängt und mit Geistesvollmacht durchdringt zum Herzen der Menschen, bereit, seine Liebe auch im Leiden zu bewähren. Und am lautesten schreit natürlich der Stein, mit dem sie versucht haben, den Leichnam Jesu einzusperren. Gottes Macht hat ihn weggerollt, damit das Leben daraus hervorströmen kann und alle Tode dieser Welt überwindet. Also, wir sind tatsächlich noch keine Engel. Und ich fühle mich manchmal auch so stumm und hilflos wie so ein Stein im Gespräch mit anderen. Aber immer wieder konnte ich erleben, dass Engel, oder war es der Heilige Geist selbst, übersetzt haben, was Gott gesagt haben möchte und was ich nur stümperhaft zu formulieren vermochte. Aber ich will nicht schweigen, sondern einstimmen und das damalige Lob der Fans weiterspinnen. Gelobt sei der da kommt, der Friedenskönig der Herzen, im Namen des Herrn der Geschichte, des Herrn meines Lebens, des Herrn auch der Corona, der Herr unserer Zeit. Wir wollen Friedensboten und Arbeiter für diesen Frieden sein. Er, der Herr des Himmels und der Erde, komme uns zu Hilfe, Tag für Tag. Und er selbst, unser Herr, möge unsere halbrichtigen Wege und Irrwege gnädig annehmen und uns Schritt um Schritt leiten und führen, dass wir unseren Platz in seinem Plan einnehmen und ausfüllen. Zu seiner Ehre und zum Frieden unter den Menschen unserer Zeit. Amen. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst.